Secrets. Im New Yorker Schweigegeldprozess haben die Geschworenen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in allen 34 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Es ist die erste Verurteilung eines ehemaligen Staatsoberhaupts in der US-amerikanischen Geschichte. Er sieht den Schuldspruch, wie soll es auch anders sein, als Teil einer Hexenjagd gegen ihn. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Nina Lenzen.
Und mit mir, Friederike Goldkamp. Und wie könnte es auch anderes sein, wenn wir über Donald Trump sprechen, kommt natürlich in dieser Folge auch ein Pornstar zur Sprache, ein zielichtiger Anwalt und ein alter Freund, der Donald Trump extrem zum Verhängnis wird. Ganz kurz zusammengefasst, worum es eigentlich grob geht. Wir gehen natürlich nochmal genauer drauf ein, aber also Trumps früherer Anwalt Michael Cohen hatte 2016 während des Präsidentschaftswahlkampfs $130.000 an die Ex-Pornodarstellerin Stormy Daniels gezahlt, um eine angebliche Affäre mit Donald Trump geheim zu halten. Wir wissen ja, man versucht bei den ganzen Wahlkämpfen immer alles fernzuhalten von den Kandidaten. Die haben ja dann ein extremes Saubermann-Image, wobei man das natürlich von Donald Trump nicht sagen kann. Nichtsdestotrotz waren da natürlich im Hintergrund ganz viele Menschen, die versucht haben, ja, Informationen, die den Wahlkampf beeinflussen könnten, irgendwie zurückzuhalten oder geheim zu halten. Aber bevor wir auf den Prozess eingehen und auf das Urteil und was das überhaupt alles bedeutet und ob Donald Trump vielleicht sogar ins Gefängnis muss, spricht Nina erstmal über Stormy Daniels. Nina, wer ist das eigentlich?
Genau, das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch gestellt habe. Also Stormy Daniels heißt eigentlich mit richtigem Namen Stephanie Clifford. Sie hat sich dann natürlich irgendwann so eine Art Künstlername einfach ausgesucht und darunter ist sie jetzt hauptsächlich bekannt. Also wenn man sie jetzt googelt, dann findet man auch viel mehr Artikel unter Stormy Daniels beispielsweise. Sie ist 45 Jahre alt und wurde 1979 in Louisiana geboren und ja, eigentlich ist es traurig, aber nun mal jetzt auch irgendwo so ein bisschen verständlich, weil ich glaube, allein der Begriff Donald Trump ist einer der meistgesuchten Begriffe irgendwie im Internet. Und natürlich ist ihr Name hauptsächlich bekannt durch eben diese Affäre zu dem ehemaligen Präsidenten. Stormy hat zunächst als Darstellerin in Erotikfilmen mitgespielt. 2004 hat sie sich dann aber der Regie und dem Schreiben von Drehbüchern zugewandt. Und darin ist sie auch tatsächlich gar nicht so schlecht. Sie hat schon einige Auszeichnungen bekommen und hat da irgendwie so für sich ihren Weg irgendwie so ein bisschen gemacht. Also es ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Sie hat auch wohl, also ich habe da jetzt die Szenen nicht vor Augen, aber wenn man sie googelt, steht es überall, in einigen Mainstream-Hollywood-Filmen mitgemacht. Wie zum Beispiel die Komödie, vielleicht kennt die ein oder andere von euch das noch, Jungfrau 40 männlich sucht.
Ja.
Da hat sie mitgespielt. Oder auch in einem Musikvideo von der Band Maroon 5 war sie so im Hintergrund, also wie so eine Statistenrolle quasi. Mhm. Hat sie auch gemacht. Was sie aber natürlich ja am berühmtesten am Ende gemacht hat, ne, das habe ich ja schon gesagt, ist einfach ihr Part in diesem ganzen Trump-Geflecht, ne, dass sie da irgendwie die Connection zu ihm hat. Und sie hat jetzt halt eben bei diesem Prozess mehrere Tage aussagen müssen. Das erzählt Friedi euch auf jeden Fall jetzt nochmal in ihrem Teil. Aber ich würde gerne einmal kurz zur Erklärung so ein bisschen grob umreißen, wie sie eigentlich zu Trump kam oder wie die zwei sich eigentlich kennengelernt haben. Das hat sie nämlich während des Prozesses natürlich nochmal ausführlich erzählen müssen, aber auch schon vorher. Also es gibt, ne, es ist ja nicht erst seit Anfang der Verhandlungen irgendwie großes Thema, sondern Stormy hat schon mal im amerikanischen Fernsehen bei 60 Minutes, das ist so ein riesen Interviewformat quasi im amerikanischen Fernsehen, da hat sie auch schon mal darüber gesprochen und so. Also das ging natürlich durch die Medien, ist ja klar. Wenn man da hinhört, irgendwie ehemaliger oder jetzt gerade aktueller US-Präsident hatte Verhältnis mit einem Pornostar, das ist natürlich auch für die Medien gefundenes Fressen, ist ja klar. Also, ich fange von vorne an. Sie hat Donald Trump bei einem Golfturnier 2006 kennengelernt. Der Typ, und leider wirklich kann man sich das auch richtig vorstellen, fand sie wohl dann wirklich gut und hat sie zu einem gemeinsamen Abendessen eingeladen. Sie wiederum habe diese Einladung aber nicht annehmen wollen, hat sie gesagt, sei aber ermutigt worden, das zu tun von ihrem PR-Menschen, wo ich mich frage, warum? warum ermutigt man jemanden, mit Donald Trump essen zu gehen? Aber sicherlich wahrscheinlich, weil es da gerade für die Karriere irgendwie gut war, weil man dann natürlich den Namen irgendwie in den Medien hat und Aufmerksamkeit bekommt, ne? Und sie hat selbst gesagt, jetzt auch ganz aktuell tatsächlich, wenn ich die Zeit bis Juli 2006 zurückdrehen könnte, hätte ich Trumps Einladung zum Abendessen in Lake Tahoe nicht angenommen. Ich bedauere es sehr, mich in diese Situation gebracht zu haben, aber ich bin nicht diejenige, die sich schämen sollte. Ich bin nicht diejenige, die verheiratet war. Denn Trump war zu diesem Zeitpunkt ungefähr ein Jahr mit seiner Frau Melania verheiratet. Und die hatte nur wenige Monate auch zuvor den gemeinsamen Sohn Barron auf die Welt gebracht. Also das heißt, es ist irgendwie alleine der Zeit wegen, dass dieser Typ da irgendwie gerade verheiratet war und ein Kind bekommen hat und dann einfach irgendwie einen ehemaligen Pornostar ja zum Essen einladen wollte. Das ist einfach ganz bitter eigentlich, ne?
Aber ich finde ihre Aussage, also das ist ja nicht mein Problem, ich habe ja nicht die Familie und ich war ja nicht verheiratet, finde ich auch immer super schwierig. Weil ich finde, Frauen sollten auch einfach mal zusammenhalten und kann sie sich denn nicht in die Lage von Melania versetzen, so nach Motto, und dann einfach sagen, Donald Trump, was bist du eigentlich für ein Arschloch? Natürlich treffe ich mich nicht mit dir. Du hast da gerade eine Frau zu Hause, die gerade ein Kind bekommen hat. So geht's noch. Ne? Also ich finde, das setzt Stormy Daniels, also mit so einer Entscheidung und auch mit so einer Aussage, auch nicht gerade in ein sehr, ich wollte gerade sagen, charmant, nee, sympathisches Licht.
Das stimmt, ich sehe das genauso. Ich frage mich gerade nur vielleicht, aber wahrscheinlich war es bekannt. Ne? Ich kann mich jetzt nicht an 2006 zurückerinnern, ob dann direkt bekannt war, dass Donald und Melania, aber doch, natürlich, das hat die Welt gewusst. Okay, vergessen wir diesen Gedankengang. Sie hat sich dann natürlich erinnert und auch erzählt, wie sie eben zu diesem Abendessen kam. Das war in Trumps Suite dann eben. Und er habe im Seidenpyjama die Tür aufgemacht.
Seine erotische Vorstellung. Ja, also wie ich finde. Donald Trump im Pyjama.
Und dann sei sie auf Toilette gegangen und als sie wieder rauskam, habe Trump nur in Boxershorts und T-Shirt auf dem Bett gelegen. Noch viel erotischer, diese Vorstellung.
Da dreht sich gerade alles um.
Ja, ich finde es auch, also es ist wirklich, das ist etwas, was ich mir wirklich ganz und gar nicht vorstellen möchte. Jetzt, das ist auch etwas, was wir uns auch nicht vorstellen wollen, Friedi. Denn dann hatten die beiden wohl einvernehmlichen Sex. Aber sie sagt rückblickend, dass diese Begegnung, so nennt sie es, sie etwas desorientiert habe. Und ich finde, das ist eine ganz gute Beschreibung, glaube ich, was passiert, wenn man irgendwie körperlich mit Donald Trump wird. Absurd finde ich auch oder auch irgendwie ein bisschen befremdlich und fragwürdig, dass die beiden wohl kein Kondom benutzt haben. Da in der Zeit. Und das finde ich, oder in der Zeit während dieses Aktes. Und auch das finde ich irgendwie... Das lasse ich jetzt hier einfach mal so offen stehen. Ich glaube, wir sitzen hier gerade alle und denken uns so, hä? Warum? So, und ich habe mich dann gefragt, okay, alles klar, die hatten diese Affäre, das ist irgendwann rausgekommen und dann wollte er ihr Schweigegeld zahlen, damit das eben nicht weiter rauskommt, sie nicht weiter darüber spricht. Warum hat sie dieses Geld überhaupt angenommen? Ne? Das ist etwas, warum tut man das? Also warum möchte man nicht, dass vielleicht die Wahrheit rauskommt über diesen Menschen? Und tatsächlich hat sie da auch einige Interviews drüber gegeben und hat halt gesagt, okay, sie wollte natürlich auch Sicherheit für ihre Familie, sowohl finanziell, aber was noch viel, viel wichtiger war, ist, sie wurde bedroht von Trump-Anhängern. Sowohl als sie dieses 60 Minutes Interview gegeben hat, als auch all die anderen Male, wenn irgendwie klar wurde, sie würde darüber sprechen. Und da nennt sie nämlich auch ein Beispiel, dass sie mit ihrer jungen Tochter auf einem Parkplatz war und zum Auto ging. Und dann kam ein Trump-Fanatiker schon fast und hat einfach nur so gesagt, so nach dem Motto, du hast aber eine junge, hübsche Tochter, die möchte doch sicher noch lange was von ihrer Mutter haben. So. Und das hat ihr natürlich so viel Angst gemacht, weil man sich auch vorstellen kann, und ich meine, wir haben alle irgendwie all die Aktionen von den Trump-Anhängern, ich meine, dieses Stürmen vom Parlament da und so im Kopf, zu was die sicherlich fähig sind. Und ich glaube, das will man nicht als Mutter seine Kinder gefährden. Und deswegen hat sie das Geld angenommen und nicht mehr darüber gesprochen. Ja, das ist die Seite von Stormy Daniels. Jetzt würde ich gerne wissen, weil das natürlich auch nicht, weil ich mir das gar nicht so genau angeguckt habe, wie dieser Prozess überhaupt abgelaufen ist. Ich könnte mir vorstellen, es war absurd.
Ja, es war vor allem total spannend, aber absurd war es auch, weil Donald Trump am Anfang zumindest, als die Anklage vorgelesen worden ist, hat er geschlafen. Und ich habe, jetzt habe ich doch erzählt, weil ich hatte einen Podcast gehört über The Daily Tea. Ich mache jetzt mal Werbung für The Daily Telegraph aus New York. Ich glaube, die werden es mir verzeihen, beziehungsweise denen ist es auch egal. Auf jeden Fall haben die in Amerika natürlich darüber berichtet und da hatten die einen Reporter in dem Gericht und der erzählte in diesem Podcast so, du sitzt halt relativ weit hinten und man hat nicht wirklich was gesehen und auf einmal sah ich immer nur, wie sein Kopf so runter sackte und immer so hochschnackte, so, ne? Als ob man schlafen würde. Und dann dachte er so, haben die eigentlich die ganzen Journalisten angefangen zu tuscheln, so schläft er. Und dann irgendwann ist richtig so ist er aufgeschreckt und dann ist dem bewusst geworden, Alter, der pennt einfach. Der erste Präsident der Vereinigten Staaten, wie du schon sagtest, steht vor Gericht, wird angeklagt, ihm droht eine Haftstrafe. Und Donald Trump interessiert das so viel, dass er sogar einschläft.
Das ist echt Wahnsinn.
Ja, ich finde es auch eine Respektlosigkeit. Aber das war nur am Anfang, das war auch wohl nur einmalig. Und er war dann auch präsent, sage ich mal, während des Prozesses. Der Prozess lief 6 Wochen lang. Und genau, es war vor dem Bezirksgericht in Manhattan. Und da ging es ja um diese 34 Fälle von Fälschung von Geschäftsunterlagen, wo sich Donald Trump dieser Anklage gegenüber verantworten musste. Und wie ich ja vorhin schon sagte, geht es hauptsächlich um dieses Thema der $130.000, die an Stormy Daniels gezahlt worden sind, um halt eben diese Affäre mit Trump geheim zu halten. Und laut dem Staatsanwalt hatte Trump seinen ehemaligen Anwalt Michael Cohen dazu beauftragt, ihm das Geld fälschlicherweise als Reisekosten zu erstatten. Ich gehe da auch nochmal genauer darauf gleich ein, wie das funktioniert haben soll, aber jetzt nochmal kurz im Groben. Also der Anwalt hat das Geld bezahlt, ne, hat es bei sich verbucht und Donald Trump hat das dann verschleiert und hat ihm das dann ratenweise zurückgegeben, hat aber gesagt, dass das Rechtskosten sind oder Anwaltskosten sind. Also hat einfach diese Zurückzahlung verschleiert und das ist natürlich und so in dem Sinne natürlich geheim gehalten und das darf man nicht. Trump plädiert natürlich auf nicht schuldig. Die Geschworenen haben aber am Ende dann dem Kronzeugen geglaubt, dem ehemaligen Anwalt und sprachen Donald Trump in allen Punkten schuldig und zwar einstimmig. Und das Strafmaß wird aber erst am 11. Juli verkündet. Wenige Tage vor, das auch spannend ist, wenige Tage vor dem Nominierungsparteitag der Republikaner, für die Donald Trump ja wieder Präsident werden möchte. Und ihm drohen bis zu 4 Jahre Haft. Er darf aber weiterhin als Präsident kandidieren. Darauf gehe ich aber gleich nochmal genauer ein. Also lasst uns den Prozess mal anschauen. Während dieses Prozesses wurden 20 Zeugen befragt, aber ich habe euch mal hier die wichtigsten Akteure in diesem Schweigegeldprozess mal rausgeschrieben. Also, erster wichtiger Akteur ist natürlich der Richter. Juan Merchant, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ist 61 Jahre alt, ist ein erfahrener Richter und er leitete aber zum ersten Mal einen Strafprozess gegen einen ehemaligen US-Präsidenten. Würde man behaupten, gab es auch einfach vorher noch nicht. Nicht so oft zumindest. Er ist seit über 15 Jahren Richter am Gericht in Manhattan und hatte bereits Erfahrungen mit ähnlichen Fällen. Er war auch 2022 Vorsitzender eines Geschworenengerichts in einem anderen Steuerprozess gegen die Trump-Organisation. Und damals wurde die Trump-Organisation wegen Steuerbetrug und Fälschung von Geschäftsunterlagen verurteilt und musste eine Strafe von $1.6 Millionen zahlen. Also auch hier gab es schon mal im Trump-Umkreis, sage ich jetzt mal, eine Fälschung von Geschäftsunterlagen, für die er für schuldig gesprochen wurde. Auch damals schon bedeutet, man geht natürlich dann auch ganz anders als Richter vielleicht, also es war gar nicht so unabwegig, dass das natürlich alles stimmt, dass er diese $130.000 da gezahlt hat und verschleiern wollte. Trump hatte ein großes Problem mit dem Richter. Er hat ihn mehrmals verbal angegriffen und Voreingenommenheit vorgeworfen. Und warum das so ist, erfahrt ihr auch noch gleich. Dann ein wichtiger Akteur ist natürlich der Staatsanwalt Alvin Bragg. Und dieser Vorwurf, den wir gerade besprechen, ne, vom Schweigegeldprozess, ist vielleicht im Vergleich zu anderen Anschuldigungen gegen den Präsidenten etwas weniger gravierend. Und vielleicht fragen sich auch manche, okay, warum wird eigentlich darüber jetzt gerade so viel berichtet? Es laufen ja noch ganz andere Verfahren. Trotzdem wird dieser Prozess von großer, großer Bedeutung sein, weil, und das hat natürlich auch mit dem Staatsanwalt zu tun, weil er der Einzige ist, der sich auch mal wirklich getraut hat, ihn jetzt anzuklagen zu diesem Zeitpunkt, weil er natürlich das Risiko in Kauf nimmt, dass Trump im November gewählt wird und dann auch wieder freigesprochen wird. Ne? Also er kann sich ja als Präsident sozusagen wieder begnadigen, aber auch das erfahrt ihr gleich. Dann der Verteidiger Todd Blanche ist natürlich dann auf der Seite von Donald Trump und seine Karriere ist wirklich filmreif. Also er begann als Staatsanwalt, trat dann einer der größten Anwaltskanzleien an der Wall Street bei und ist nun der wichtigste Anwalt von Donald Trump. Der hat natürlich ganz, ganz viele, aber Todd Blanche ist seine Nummer eins. Und die New York Times sagt, dass der Todd Blanche wirklich alles auf die Karte Trump setzt. Er hat sogar seine Parteizugehörigkeit gewechselt. Also er war vorher Demokrat, ist jetzt Republikaner. Und neben dem Schweigegeldverfahren vertritt Blanche auch Trump in anderen Prozessen. Beispielsweise ein Prozess wegen unerlaubter Mitnahme von Geheimdokumenten. Finde ich ja schon wieder so geil, ne? Unerlaubte Mitnahme von Geheimdokumenten, darauf kommt's.
Ich finde, das ist halt einfach, man merkt mit jeder Schlagzeile oder mit allem, was Trump tut, es ist ihm alles scheißegal.
Ja, voll. Und dann natürlich auch im Verfahren wegen versuchter Einflussnahme auf die Wahl. Und ich kann natürlich auch verstehen, Todd Blanche setzt alles auf eine Karte mit Donald Trump her, weil der wahrscheinlich auch den auf Umgangssprache den Arsch vergoldet bekommt gerade, so dermaßen, dass er, egal ob Trump gewinnt oder nicht, er sich danach zur Ruhe setzen kann. Obwohl wahrscheinlich bei den Top-Anwaltskanzleien in New York konnte er es wahrscheinlich auch schon vorher. Kommen wir zu den Zeugen. Stormy Daniels, hat Nina gerade schon erzählt, heißt ja eigentlich Stephanie Clifford und steht natürlich im Mittelpunkt des Prozesses. Und sie hatte eine stundenlange Aussage vor Gericht und da berichtete Daniel sowohl über die Schweigegeldzahlung auch als über ihre angebliche sexuelle Beziehung zu Trump. Ich werde übrigens das Bild nicht mehr los, wie Donald Trump wahrscheinlich in gestreiften Pyjamas in so einer Boxershorts halbnackt jetzt auf dem Bett liegt mit seiner Föhnfrisur und auf Stormy Daniels wartet. Vielen Dank dafür, Nina. Das Bild wird mich jetzt das wird mich jetzt verfolgen, genau. Und wie Nina ja auch schon sagte, die lernten sich dann in Nevada kennen. Und darauf muss ich jetzt nicht nochmal eingehen, was in der Hotelsuite passiert ist. Und dieser Auftritt von Daniels soll halt bei den Geschworenen gemischte Reaktionen ausgelöst haben. Die Journalisten beschreiben die Stimmung im Gerichtssaal durchgehend während ihrer Befragung als sehr, sehr angespannt. Ne? Also sie ist sehr explizit auch natürlich auf die sexuelle Beziehung eingegangen. Und Trumps Verteidigung hat halt die ganze Zeit versucht, sie als unglaubwürdig darzustellen. Und hat immer wieder versucht, ihr vorzuwerfen, mit dem Schweigegeld Trump erpressen zu wollen. Das war sozusagen deren Argumentation, dass sie natürlich davon profitiert und für ihre Familie und haben sie natürlich wahrscheinlich alle finanziellen Verhältnisse offengelegt und. Und Daniels, also Stormy, reagierte ganz klar und sagte, das ist einfach falsch. Ich wollte Donald Trump nicht erpressen mit dem Schweigegeld und die Jury hat sie auch nicht als unglaubwürdig wahrgenommen. Ein weiterer wichtiger Akteur ist dann Keith Davidson, also der Anwalt von Stormy Daniels. Und er hat nämlich damals diese Schweigegeldzahlung für seine Klientin ausgehandelt. Also er hat das Geld angenommen und hat Stormy Daniels zu der Zeit beraten. Und er sagte vor Gericht, dass er das bereut, das Schweigegeld akzeptiert zu haben und sogar ausgehandelt zu haben. Er erklärte, dass ihm ja dann in der Zeit war ihm das gar nicht bewusst, dass das möglicherweise den Wahlkampf beeinflussen könnte. Aber nach Trumps Wahlsieg 2016 wurde ihm halt auf einmal klar, dass genau diese Schweigegeldzahlung, dass diese Geschichte mit Stormy Daniels sozusagen unterdrückt wurde, ja, möglicherweise Trumps Wahlkampf unterstützt haben könnte. Und er sagt oder beschreibt auch im Zeugenstand, wie er dann damals ein Chefredakteur von der Boulevardzeitung National Enquirer, Dylan Howard, eine WhatsApp schrieb und einfach nur fragte, oh Gott, was haben wir getan? Weil nämlich diese Boulevardzeitung soll vor der Präsidentschaftswahl mehrere Negativberichte über Trump unterdrückt haben. Und auch darüber komme ich auch nochmal gleich zu sprechen, weil nämlich ein ehemaliger Freund von Donald Trump arbeitet, war ein Journalist oder ein Chefredakteur und wie der, was die 2016 alles gemangelt haben, das ist echt krass. Also dieses ganze Thema, wie kann man eigentlich negative Berichterstattung unterdrücken und so, das war für mich, glaube ich, ja, the most eye-opening an dieser ganzen Recherche. Und dann haben wir natürlich den Kronzeugen, Michael Cohen. Und Michael Cohen war von 2016 bis 2018 Trumps Anwalt. und räumte bereits 2018 die Schweigegeldzahlung an Daniels ein. Er gibt an, die Zahlung an Stormy Daniels auf Trumps Geheiß zunächst aus eigener Tasche vorgenommen zu haben. Das hatte ich euch ja vorhin erklärt. Und Trump soll ihm dann das Geld anschließend ratenweise erstattet haben, wobei das Geld dann als Anwaltskosten getarnt gewesen sein soll. Michael Cohen hat inzwischen seine Anwaltslizenz verloren, wegen Verstößen gegen Wahlkampffinanzierungsgesetze und Falschaussage vor dem Kongress und saß sogar schon 2 Jahre in Haft. Trumps Verteidigung hat sich natürlich auf ihn draufgestürzt und im großen Teil davon auch hier versucht, ihn als unzuverlässigen Zeugen zu präsentieren, weil Trump ihm selber gesagt hat, dass es ein ausgewiesener Lügner, sein Ex-Anwalt. Und Michael Cohen räumt halt direkt zu Beginn seiner Befragung ein. Natürlich hat er gelogen, aber immer zugunsten von Trump. Und er hat auch immer für Trump Menschen drangsaliert. Und der sagte, wenn das erforderlich war, um die Aufgabe zu erledigen, hat er gelogen und Menschen unter Druck gesetzt. Michael Cohen war ganz lange für Donald Trump der Mann fürs Grobe. Das sind auch die Menschen, die dann Menschen wie Stormy Daniels bedrohen. Oder mal so ein bisschen unter Druck setzen. Oder mal ein Anruf kommt mit so, ist dir eigentlich bewusst, dass wir das und das über dich wissen, dass das und das passieren könnte? Also der einfach Menschen auch Angst macht. Und vor Gericht sagte Michael Cohen dann aus, dass Trump ihn mehrmals beauftragt haben soll, Berichte über äußereheliche Affären zu verhindern. Also Stormy Daniels ist bei weitem nicht die Einzige.
Das wundert mich nicht.
Nee, mich auch nicht. Und vor allem ging es halt laut Michael Cohen immer darum, dass er seinen Wahlkampf nicht schädigen möchte. Und dass diese Affären deswegen verhindert werden sollten, also die Berichte, weil es halt seiner Kandidatur hätte schaden können. Trump habe wohl immer zu ihm gesagt, kümmere dich darum, das muss gestoppt werden. Die Argumentation von Trumps Verteidigern ist, dass Trump von diesen Zahlungen gar nichts wusste. Die Verteidiger von Trump sagen, dass das alles der Cohen alleine gemacht hat, dass er, um diese Sachen von Trump fernzuhalten, alleine losgezogen ist und Menschen wie Stormy Daniels dann dieses Schweigegeld aufs Auge gedrückt hat. Doch da widerspricht Michael Cohen vor Gericht und sagt, alles, was ich tat, erfolgte auf Anweisung und zugunsten von Herrn Trump. Und der habe auch gewollt, also Donald Trump, dass in den Büchern nichts von diesen Zahlungen auftauchen würde, weil er natürlich um seinen Sieg fürchtete. Also es ging immer nur um den Wahlkampf, sagt Michael Cohen. Es ging nicht darum, dass Donald Trump diese Affären ja geheim halten wurde, um seine Ehe mit Melania irgendwie zu retten, sondern es ging ihm immer nur um den Wahlkampf. Und das ist Witz, das ist für die Jury und für die Anklage ein ganz entscheidender Punkt gewesen. Warum hat er es verheimlicht? Ja? Und ich sage mal, wenn die Verteidigung es hätte hinbekommen hätte, es so dastehen zu lassen, dass er es verheimlichen wollte, damit seine Ehe nicht jetzt scheitert, ist das ja nicht gerade strafbar, dann wäre er freigesprochen worden. Aber weil eben sie nachweisen konnten, dass es immer nur um den Wahlkampf ging, wurde er schuldig gesprochen, weil das natürlich dann seinen Wahlkampf manipuliert hat.
Und ja, das ist halt irgendwie, finde ich,
strafbar.
Also ja, rechtlich gesehen schon mal, aber ich finde halt auch dieses Menschliche darf man halt nicht vergessen. Also ich würde in der Jury sitzen und es irgendwie menschlich so viel mehr nachempfinden können, wenn er sagt, okay, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe meine Frau betrogen, ich möchte nicht, dass das rauskommt, dass ich meine Frau dadurch verletze, dass da irgendwie Menschen traurig sind deswegen und meinetwegen. Da würde ich sogar noch irgendwie denken, okay, ich verstehe es. Aber wenn mir jemand erzählt, ja, ich wollte es vertuschen, weil eigentlich ist jetzt der Grund der Vertuschung, das ist ja nicht das, was strafbar ist, sondern eigentlich die Vertuschung ja an sich. Ne? Schweigegeld zu zahlen ist ja gar nicht illegal.
Nee, aber Schweigegeld zu zahlen aus Wahlkampfgeldern und für den Wahlkampf dann nämlich immer wieder schon.
Ja, aber guck mal, das eine bedingt ja nicht das andere. Ich versuche das irgendwie gerade so selber in Worte zu fassen. Er hätte jederzeit Schweigegeld zahlen können. Das ist nicht strafbar. Aber er wollte dadurch ja etwas vertuschen. Ne? Mhm. So, der Grund der Vertuschung ist jetzt erstmal gar nicht so wichtig, sondern er wollte dann natürlich einfach vertuschen, was er gemacht hat, Und dann am Ende kommt eben dieses, macht das Sinn, was ich sage?
Ja, es macht Sinn.
Ja, ne? Am Ende kommt dann eben der Grund, nämlich, dass er halt eben seinen Wahlkampf nicht gefährden wollte. So.
Genau.
Und das ist natürlich auch, finde ich, und das finde ich so viel wichtiger, und gerade für so eine Jury und für dieses Jury-System in Amerika, ist es menschlich so abgrundtief zu verachten eigentlich, dass da ein Mensch sitzt und sagt, pass auf, aus den und den Gründen, nämlich weil ich halt eben Präsident werden möchte, soll das jetzt vertuscht werden. Und jetzt habe ich mich total verzettelt und ich weiß gar nicht, warum ich angefangen habe, das zu erzählen. Es war mir so ein Bedürfnis.
Ja, aber ist auch gut. Nee, du hast deinen Punkt auch klar gemacht und ja, ich glaube, okay, das ist für uns alle auch verständlich. ich würde einfach mal mit einem weitermachen. Mit einem Controller. Also Controller sind ja die Leute im Finance, die Zahlen und die Zahlungsabwicklung in Organisationen und in Firmen beobachten und auch abwickeln. Und ihr erinnert euch gerade, dass die Verteidigung ja bei Michael Cohen, als er im Zeugenstand war, gesagt hat, Donald Trump wusste überhaupt nichts von diesen Zahlungen. Dann hat natürlich die Verteidigung auch Jeffrey McConney in den Zeugenstand geholt. Und Jeffrey McConney ist eben der damalige Controller von der Trump Organization gewesen und wickelte diese Rückerstattung und Schweigegeldzahlung für Daniels ab. Und er sagte, dass die entsprechenden Checks waren auf Trumps persönliches Konto ausgestellt und der damalige Präsident soll sie auch persönlich unterschrieben haben, deklariert als diese Zahlung an Anwaltskosten. Also ist das, was dann die Verteidigung bei Cohen gesagt hat, ne, Trump wusste es überhaupt nicht, wurde hiermit revidiert. Trump war sich dem sehr, sehr, sehr bewusst und hat diese Checks auch persönlich unterschrieben. Wer dann auch vor Gericht ausgesagt hat, und die wir auch kennen, ist Hope Hicks. Kennt ihr noch Hope Hicks, die PR-Beraterin und Kommunikationsdirektorin von Donald Trump, die, also finde ich, auch wahnsinnig gut aussieht. Ich habe mich mal gedacht, so, wer ist diese hübsche Frau da bei Donald Trump? Das ist Hope Hicks. Und auch ihre Aussage war natürlich mit großer Spannung erwartet worden, weil sie lange als Vertraute von Trumps gilt. Und sie war zum Beispiel beteiligt, als dieses sogenannte Access Hollywood Video rauskam. Wir erinnern uns alle, Grab Her by the Pussy.
Mhm.
Ne? Da war Hope Hicks mit dabei, um diese Riesengeschichte irgendwie von Donald Trump fernzuhalten. Und sie sagte jetzt im Nachhinein, also die haben seit 2 Jahren nichts mehr miteinander zu tun. Die haben seit 2022 nicht mehr miteinander gesprochen. Also die Wege haben sich auch getrennt. Sie sagte aber damals, die einzige Kommunikationsstrategie, die das Trump-Team hatte, war leugnen, 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 leugnen. Sie sagte halt, als das Video rausgekommen ist, Grab Her by the Pussy, war ihr sofort klar, dass das natürlich eine riesen Geschichte werden wird. Und das Einzige, was sie machen konnten, war es einfach komplett zu leugnen. Und sie sagt auch, dass sie es für unglaubwürdig hält, dass Michael Cohen, der Anwalt und der Kronzeuge, das Geld aus eigenem Antrieb an Daniels gezahlt habe. Sagt sie, kann sie sich überhaupt nicht vorstellen. Sie sagt aber auch über Donald Trump, dass sie ihn als einen krassen Familienmenschen kennengelernt hat und dass sie sich durchaus vorstellen kann, dass dessen Motivation zur Unterdrückung negativer Berichterstattung womöglich nicht nur darin bestand, die Wahl zu gewinnen, sondern auch sein Verhältnis zu seiner Frau Melania nicht zu gefährden. Diese Darstellung natürlich von Donald Trump unterstützte die Verteidigung, aber sie sagte halt, ich könnte es mir vorstellen und alles andere spricht halt für die Ankläger. Und wer auch, es ist so, ich fand es so spannend, wer alles da saß bei diesem Prozess und wer halt auch super wichtig war für die Anklage und wer auch Donald Trump wirklich gefährlich wurde, ist David Pecker. David Pecker war auch ein langjähriger Freund von Donald Trump und Verleger mehrerer Boulevardblätter. Und so, und das fand ich so krass, spielte er eine zentrale Rolle bei der Verhinderung negativer Berichterstattung. Und zwar soll er schon im Jahr vor der Wahl, also ungefähr dann 2015 muss das gewesen sein, soll sich Pecker bereit erklärt haben, negative Berichterstattung über Trump durch das sogenannte Catch-and-Kill-Verfahren zu verhindern. Also, das bedeutet, und das finde ich jetzt so krass, weil Donald Trump spricht immer von Fake News und dabei hat er die Medien komplett manipuliert. Und zwar die ganze Zeit. Das Catch-and-Kill-Verfahren ist ein sehr umstrittenes Verfahren oder Vorgehen, meiner Meinung nach, in den Boulevardmedien in Amerika. Und da werden Exklusivrechte an einer Nachricht erworben kaufst also eine Nachricht, um sie dann zu killen, um dann zu verhindern, dass diese Nachricht an die Öffentlichkeit kommt. Und so sollen sich halt Packer, Michael Cohen und Donald Trump zusammengetan haben, um zu schauen, dass diese ganzen schädlichen Berichte über Donald Trump während seiner Präsidentschaftskandidatur nicht ans Licht kommen. Die sind rumgegangen und haben gesagt, Frauen, die Geschichten verkaufen wollen, um Trump zu schaden, die kaufen wir alle auf und so beseitigen wir diese Stories.
Weißt du, was ich die ganze Zeit denke? Wenn du in diesem Krisenteam von Donald Trump sitzt, da musst du doch eigentlich keine ruhige Sekunde haben, weil du jederzeit, zu jeder Millisekunde, an jeder Tageszeit dran denken musst, dieser Typ könnte jetzt schon wieder irgendwas gesagt, getan, gemacht haben oder eben, ich sage jetzt, nenn's jetzt mal in Anführungsstrichen, Altlasten, die irgendwie wieder hochkommen und irgendwer meldet sich. Also du hast doch eigentlich, das muss der stressigste Job auf dieser Welt sein.
Ja, du bist halt nur Löcher am Stopfen.
Ja, genau.
Du bist halt nur am Gucken, du bist halt nur Löcher am Stopfen und zwar mit viel, viel Geld, mit Schweigegeld. Hier, nimm das Geld. Seid bloß alle ruhig, damit wir diese Präsidentschaftskandidatur irgendwie durchbekommen. Und sie haben es ja geschafft. Also er wurde ja Präsident und haben halt 1 bis 2 Jahre lang die kompletten Medien manipuliert und haben alle, NDAs um sich rum sich geschmissen, mit Schweigegeld um sich geschmissen, damit die ganze Negativpresse einfach nicht hochkommt. Und auch der David Packer sagt auch, dass es bei Donald Trump bei diesen Schweigegeldzahlungen nicht darum ging, sein Familienleben zu schützen, wie die Verteidigung es ja mal sagte, sondern ganz klar darum ging, um seine Wahlchancen. Ne? Es ging einfach darum, Präsident zu werden und deswegen sollten diese Geschichten unterdrückt werden. Dann war auch noch eine Karen McDougal war auch dann vor Gericht und sagte aus, ein ehemaliges Playboy-Model. Und auch sie hat für Exklusivrechte an einer Geschichte $150.000 bekommen, also de facto auch ein Schweigegeld, denn der Artikel, den sie über Donald Trump mit Insider-Informationen hatte, wurde nie gedruckt. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, also wie lautet das Urteil gegen Donald Trump? Wie wir schon vorhin gesagt haben, er ist schuldig in allen 4 Anklagepunkten und zwar 34 Anklagepunkten und zwar einstimmig. Und Stormy Daniels hat jetzt am Sonntag, also gestern, verkündet, dass sie für Donald Trump eine Gefängnisstrafe fordert. Und habe ich mich natürlich gefragt, aber muss Donald Trump überhaupt ins Gefängnis? Das werden wir am 11. Juli wissen. Also theoretisch könnte Donald Trump bis zu 4 Jahre hinter Gitter kommen. Doch, dass das passiert, ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Schließlich gilt Donald Trump, ich mache jetzt auch wirklich in Anführungsstrichen, als Ersttäter. Und diese Fälschung von Geschäftsunterlagen fällt in New York unter die Straftatklasse E. Und das ist wirklich die niedrigste Stufe für Vergehen in diesem Bundesstaat. Was noch witzig ist, wenn ich ehrlich bin, die Entscheidungsfindung, ob Donald Trump hinter Gitter muss oder nicht, könnte auch beeinflusst werden durch logistische Probleme, die eine mögliche Inhaftierung mit sich bringen würden. Denn als Ex-Präsident steht dir eine lebenslange Security zu. Und man fragt sich dann natürlich, okay, wie funktioniert das denn mit Trumps Sicherheit? Und wie wird diese Sicherheit von Trump im Gefängnis garantiert? Auch eigentlich irre, dass das eine Überlegung sein könnte, zu sagen, okay, wir können ihn er ist im Gefängnis nicht sicher, deswegen kommt er nicht ins Gefängnis. Aber es ist, wie gesagt, relativ unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist, dass Donald Trump eine Geld- und Bewährungsstrafe erhält, aber auch Hausarrest wäre denkbar. Aber dazu hat sich der Bezirksstaatsanwalt Elsenberg noch gar nicht geäußert und er hat sich auch noch nicht geäußert, ob er überhaupt eine Gefängnisstrafe beantragt. Doch ganz egal, wie das Strafmaß ausfällt, also Todd Blanche, der Anwalt von Trump, hat jetzt schon angekündigt, dass er in Berufung gehen möchte. Und zwar so schnell wie möglich, weil sie dem Richter Befangenheit vorwerfen. Und ich hatte euch ja vorhin da schon gesagt, dass ich da nochmal drauf zu sprechen komme. Und es geht nämlich darum, und jetzt passt auf, die Tochter von dem Anwalt leitet eine Firma. Und zu den Kunden der Firma gehören US-Präsident Joe Biden, Vizepräsidentin Kamala Harris und auch andere Demokraten. Und aus diesen Gründen sagt halt Donald Trump, beziehungsweise sein Anwalt, ist der Richter befangen. Und deswegen wollen sie wieder in Berufung gehen, um das Ganze dann wieder aufzuhebeln, das Urteil. Und was ich mir dann noch natürlich eine wichtige Frage ist, welche Folgen hat das Urteil für die Wahl? Das ist natürlich noch nicht ganz abzusehen. Und noch ist Trump offiziell nicht republikanischer Präsidentschaftskandidat. Ne? Das muss er ja erstmal, so muss er ja auch erstmal ernannt werden. Und das soll ja auf dem Parteitag erfolgen, der nur wenige Tage nach der Strafmaßverkündung ist. Also Strafmaß wird verkündet. Wenige Tage später ist dieser super wichtige Tag für Donald Trump, wo er als Präsidentschaftskandidat aufgestellt werden könnte oder nicht. Aber auch wenn er, also aber auch diese, trotzdem dieser aktuelle Schuldspruch steht ihm übrigens nicht im Weg. Das fand ich nämlich auch sehr spannend, weil du kannst auch als verurteilter Straftäter zum Präsidenten gewählt werden.
Das ist so absurd. Das ist so absurd. Ja. Ich habe da gestern ganz lange mit meiner Familie drüber gesprochen, weil mich das so beschäftigt hat. Ich kann es nicht begreifen, wie überhaupt eine Partei so einen Menschen, da fangen wir schon mal an, irgendwie so einen Menschen als Kandidat aufstellen kann, aber wie das überhaupt möglich ist. Ich meine, selbst wenn er ins Gefängnis müsste, ja, würde das nichts daran ändern.
Gar nichts. Und der Trump kann nämlich im Gefängnis oder auch unter Hausarrest vereidigt werden. Denn die US-Verfassung verbietet es nicht, vom Gefängnis aus fürs Präsidentenamt zu kandidieren und aber auch aus dem Gefängnis heraus das Amt auszuüben. Also er könnte auch theoretisch im Knast sitzen und könnte amerikanischer Präsident sein.
Das ist wirklich, das ist so gaga. Das ist,
ja, so gaga. Das ist krass, ne? Ja. Auf jeden Fall ist halt bis zur Strafmaßverkündung Trumps Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt. Er kann also einfach weitermachen wie vorher und kann halt auch sich weiter voll seinem Wahlkampf widmen. So. Könnte man sich natürlich fragen, was sagen jetzt die Trump-Anhänger? Und ich mach's ganz kurz. Sie verstärken ihre Unterstützung. Ne, die sagen halt eher, jetzt erst recht.
Der hat nachdem die Verhandlung vorbei war, hat der Spenden geschickt bekommen von seinen Anhängern in Höhe, die vorher noch nie gesehen haben, so ungefähr. Ja, ja. Weil die gesagt haben, okay, hier für deine Wahlkampagne, du armer Mensch, der hat sich ja dann als politischer Gefangener dahingestellt und gesagt, irgendwie, das sei alles, würde nicht mit rechten Dingen zugehen. Die Medien wären fake, die Wahlen sind gefälscht, das wissen wir ja alle schon. Und jetzt sind auch noch die Gerichte korrupt, hat er ja dann gesagt. Da denkst du dir doch einfach nur, wer sitzt da und denkt sich, Gott, der arme Mann, dem schenke ich jetzt erstmal Geld.
Ja, eine Familie hatte, ich habe den Namen jetzt nicht mehr aufgeschrieben, aber ich hatte es gelesen, die hatten $250.000 zugesichert als Wahlkampfunterstützung und haben jetzt aufgrund dieser Verurteilung das auf 500, also auf eine halbe Million erhöht. Genau, also die Trump-Anhänger stehen weiter hinter ihm. Das, ich habe eher das Gefühl, es bringt ihm bei seinen Anhängern noch mehr Sympathie ein. Jetzt ist er noch mehr einer von den normalen, I don't know, auf jeden Fall. Die Unterstützung wird weiter verstärkt. Und man fragt sich ja dann auch manchmal, okay, wenn er Präsident ist, könnte er sich ja theoretisch selber begnadigen. Und da muss man sagen, jein. Also es ist so, dass ja ein Präsident die umfassenden Rechte hat, auch Straftäter zu begnadigen. Und theoretisch könnte er sich dann auch selber begnadigen. In diesem Fall aber nicht. Also er kann sich keine Amnestie aussprechen, so heißt das. Das ist ein schlaues Wort, Amnestie. Denn das Urteil war nämlich vor einem Gericht ja in New York gefällt worden. Und dieses Begnadigungsrecht des Präsidenten gilt nur für Bundesverbrechen und nicht nur für Staatsverbrechen. Bedeutet, selbst wenn er schuldig gesprochen werden würde und er Präsident werden würde, kann er sich nicht selber begnadigen. Es ist ja nicht das einzige Verfahren, weil vielleicht kann er sich ja für ein anderes Verfahren dann irgendwann begnadigen. Und das mache ich jetzt wirklich nur ganz kurz mit Blick auf die Uhr. Und da müsst ihr uns auch mal sagen, ob wir vielleicht nochmal in den einen oder anderen Fall genauer eintauchen sollen. Weil es laufen noch erschreckend viele Verfahren gegen Donald Trump. Und hier ein Schnelldurchlauf. Also folgende Verfahren laufen noch gegen ihn. Das Verfahren die Geheimdokumente. Und zwar unbefugte Aufbewahrung von klassifizierten Unterlagen zur Nationalsicherheit, Behinderung der Justiz, Falschaussage in Miami. Der Prozesstermin ist noch nicht bekannt. Dann wird noch darüber verhandelt, was Trumps Rolle war rund um den 6. Januar 2021. Also die Anklagepunkte beinhalten unter anderem Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten, Verschwörung gegen eines offiziellen Verfahren, Behinderung eines offiziellen Verfahrens, Verschwörung gegen das Wahlrecht. Dieser Prozess ist, Termin ist auch noch nicht bekannt. Ihm drohen hier bis zu 20 Jahre Haft für einzelne Anklagepunkte. Und das Ganze wird in Washington verhandelt. Dann gibt's noch der Versuch, die Wahlergebnisse 2020 zu manipulieren. Dann gibt es auch noch zivilrechtliche Verfahren gegen Trump, beispielsweise die Opfer des Sturms auf das Kapitol. Die Schriftstellerin E. Jean Carroll wegen Verleumdung. Über diesen Fall haben wir auch gesprochen. Hört da gerne nochmal rein. Es war nämlich auch ein sehr spannender Fall. Und zwar Mitte der 90er Jahre soll Donald Trump E. Jean Carroll in einer Umkleide von dem Kaufhaus Bergdorf & Goodman sexuell belästigt haben. Und dann gibt's noch die Zivilklage der Bundesstaat New York wegen Geschäftsbetrug. Also ihr seht, die Liste ist lang. Die Anwälte von Donald Trump haben noch einiges zu tun. Und ich glaube auch manchmal, dass das auch ein Grund ist, warum Donald Trump Präsident werden will, weil ich weiß nicht, inwiefern ihn das dann vielleicht vor diesem ganzen, ja, ihm gewissen Schutz gibt, ne?
Ja, bestimmt ist das auch eine seiner Motivationsgründe dahinter. Aber halt, ich glaube einfach, der Typ ist einfach wirklich jenseits von Gut und Böse. Und ich ertappe mich jedes Mal selber, dass ich einfach nur kopfschüttelnd da sitze und lache. Aber auch, weil ich mir denke, es ist unfassbar, dass das überhaupt möglich ist.
Ja, ich will jetzt auch nicht so weit darauf eingehen, aber was so Politik angeht, grundsätzlich sehr frustriert.
Mhm, ja,
wenn
klar.
Ich mir alles angucke. Mhm. Aber dass er, also was der Typ abzieht, ist einfach nur krass. Und dass er so viel Macht bekommt, ist auch krass. Und dass er die ganze Zeit rumbrüllt, Fake News, dabei hat er die Medien selber zu seinen Gunsten manipuliert, ist auch einfach nur eine Frechheit. Der verdreht die Wahrheit so sehr, dass es super schwierig ist, durchzublicken, was eigentlich noch die Wahrheit ist. So geht's mir.
Das muss man aber auch erstmal schaffen, ne? Also da muss man auch mal kurz den Hut vor ihm ziehen, dass der das so hinkriegt, dass das, weiß ich nicht, wie viele Millionen von Menschen irgendwie ihm glauben und gar nicht erst weiter hinterfragen. Ich finde das schon.
Dumm ist der Mann nicht, ne?
Nee, gefährlich.
Alle sagen immer, der ist so dumm. Nee, ich glaube, der ist total smart.
Ja, das glaube ich auch. Also zumindest er hat so eine Bauernschleue, glaube ich, was so gewisse Dinge angeht.
Ja.
Aber ich bin gespannt. Lass uns das auf jeden Fall weiter im Auge behalten und vor allem Richtung Strafmaßverkündung dann vielleicht nochmal drüber sprechen in einer kurzen Update-Folge.
Wie heute auch. Ist auch wieder richtig kurz geworden. Ja, was soll ich denn machen? Aber es ist halt, wir versuchen uns kurz zu halten.
Deswegen, also ich bin gespannt, was ihr sagt. Wir machen gerne die anderen Fälle auch noch. Sagt Bescheid, wenn ihr darauf Bock habt. Und dann würden wir uns ansonsten diesem Menschen vielleicht nochmal dann irgendwann Mitte Juli widmen.
So. Alles klar. Dann macht euch einen schönen Tag.
Bis bald.
Tschüss.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.